noch ein ganz kleiner Exkurs, bevor es richtig losgeht mit der Thematik. Die heutige Folge wird sehr, sehr, sehr technisch. Natürlich hat mein Team und ich uns Gedanken darüber gemacht, ob wir heute in dieser technischen Folge darauf eingehen, wie ein Klient sich bei einer mentalen Veränderung fühlt. Am Ende sind wir dazu gelangt, dass wir das nicht tun. Es hat einen bestimmten Grund. Ihr erfahrt heute in dieser Folge, wie eine mentale Technik tatsächlich im Ablauf funktioniert. Sehr, sehr spannend. Und wir haben uns gedacht am Anfang, ja, komm her, dann können wir beschreiben, wie fühlt sich ein Klient, wenn man die und die Veränderung macht. Und am Ende haben wir gesagt, nee, wir machen das nicht. Warum? Das hat folgenden Hintergrund. Wenn es hier nur um ein Beispiel geht, und ich würde euch sagen, naja, wenn man die und die Veränderung macht, dann fühlt der Klient in diesem Beispiel sich so und so danach, dann würdest du, wenn du eines Tages sagst, hey, Tom, ich will mit dir arbeiten, ich will unbedingt mal auf deinem Stuhl sitzen, dann würdest du möglicherweise tatsächlich auf diese Emotion warten, die ich im Beispiel hier gemacht habe. Und dann wärst du im Grunde irgendwie enttäuscht, weil du bist ein Individuum. Und es ist gut so. Und bevor ich jetzt mit der Folge starte, du bist ein Individuum, meine Sprachfehler, ihr kennt ja, du bist ein Individuum und du bist gut so, wie du bist. Immer dran denken. Trauer, echt jetzt? Heute in der Folge 13 mittlerweile habe ich mir überlegt, dass ich mal ein wenig aushole, weil ich ja sehr oft davon rede, damit man innere Bilder verändern kann oder inneren Dialog, von dem ich ja öfters spreche, oder auch Emotionen, die wir haben, wenn es um die Trauer geht. Und ich möchte mal einsteigen zum besseren Verständnis, dass es tatsächlich möglich ist, dass man Bilder, die man im Kopf hat, verändern kann. Ja? Und grundlegend möchte ich zu Beginn direkt darauf hinweisen, wenn Menschen das von mir hören, die keine weitere Folge von mir gehört haben oder das erste Mal von mir hören, und ich rede davon, wie wichtig es ist, damit man Bilder, die man aus der Verlusterfahrung im Kopf eben hat, die Bilder zu verändern, dass es wichtig ist. Wenn ich davon rede, bekommen die Menschen, Zuhörer, in der Regel ja gar nicht mit, was ich da wirklich meine. Es sei denn, du verfolgst mich schon länger, dann wirst du schon eher Bescheid wissen. Deswegen möchte ich jetzt tiefer in diese Thematik eintauchen. Wenn ich davon rede, innere Bilder, dass man die verändern kann, dann meine ich natürlich nicht den Inhalt der Bilder. Und es wird leider halt so verstanden, dass man sich dann fragt, ja, wie kann ich denn dieses Bild verändern? Dann müsste ich ja, keine Ahnung, dann müsste ich ja, als ich dabei war, als mein Vater im Krankenhaus gestorben ist, dann müsste ich ja das Bild, wie muss ich das machen, dass der Papa dort wieder lebt oder wie auch immer. Darum geht es überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Deswegen grundlegend möchte ich jetzt einen kleinen Einstieg machen in eine Thematik, die hat jetzt nur zwangsläufig tatsächlich mit Trauer, wie wir sie kennen, zu tun. Jeder, der mich verfolgt, weiß ja, dass ich bemüht bin, euch allen, die ihr mir zuseht oder zuhört, zu vermitteln, neue Wege in der Trauerarbeit einschlagen zu können. Ich rede immer davon, eine neue Logik aufzubauen, ein neues Verständnis aufzubauen, und genau hier setze ich an mit einem Grundstein. Und zwar, meine hauptsächliche Arbeit als Mentaltrainer, der ich ja im Grunde bin, eben fokussiert auf die Thematik Trauer, aber als Mentaltrainer nutze ich Hypnose beispielsweise. Ich nutze nicht immer Hypnose. Ich nutze dann Hypnose, wenn ein Klient, mit dem ich arbeite, oder ein Teilnehmer eines Workshops, wenn der ausschließlich wünscht, dass er den Zustand der Hypnose wünscht, dann ja. Aber grundlegend benutze ich hypnotische Sprachmuster. Und ich nutze sehr viele Techniken aus dem NLP. Neurolinguistisches Programmieren. Neuro steht dabei für Gehirn, Linguistik für Sprache und Programmieren für Programmieren. Genau. Was bedeutet, dass man mit Hilfe bewusst gewählter Worte, sprich hypnotischer Sprachmuster, in der Lage sein kann, die innere Wahrnehmung und all die Verhaltensweisen, die wir im Gehirn gespeichert haben, dass man die damit verändern kann. So. In irgendeinem vorherigen Video, in irgendeiner älteren Folge, habe ich davon gesprochen, auf wie viele Arten ein Mensch zum Beispiel denkt. Und jetzt beginnt die neue Logik, das neue Verständnis. Also, wenn du möchtest, schreibst du es gerne auf. Und zwar, grundlegend ist immer die Frage, die ich auch in Vorträgen stelle, auf wie viele Arten denkt ein Mensch? Ich finde es immer total spannend und auch teilweise lustig. Lustig deshalb, weil ich meinen Spaß dran habe, weil ich die Antwort natürlich schon kenne und die Teilnehmer der Vorträge oder auch in den Workshops logischerweise aus dem gesellschaftlichen Denken heraus Antworten geben wie, ah oh ja, auf wie viele Arten denkt ein Mensch, ja, das sind ja tausende an Gedanken, die man hat und das ist sehr kompliziert und wow, das ist schon, also so. Die Antwort auf die Frage, auf wie viele Arten denkt ein Mensch, sind es 3. Auf 3 Arten denkt ein Mensch. Punkt. Die erste Art, wir machen uns entweder innere Bilder oder zweitens, die zweite Art, wie man denkt, wir führen inneren Dialog. Das ist nicht zwangsläufig immer der eigene Dialog, den man führt. Ist es sowieso nicht, weil am Ende ist es das Gehirn, das die Stimme benutzt, von der wir der Meinung sind, dass wir es sind, die da denken. Das ist eine sehr spannende Erkenntnis und sehr hilfreich vor allem. Und die dritte Art, wie der Mensch denkt, das sind einfach die Emotionen, die wir haben. Die Angst, die Hilflosigkeit, der Schmerz der Trauer. Der Schmerz setzt sich ja eh zusammen aus vielen Emotionen. Ne? Schock, Hilflosigkeit, Leere, Ohnmacht. Ihr kennt es ja von mir bereits. So, und wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, ja, das erste, das ich erwähnt habe, auf wie viele Arten denkt ein Mensch, die erste, wir machen uns innere Bilder oder Filme. Und dann sind wir genau jetzt bei dem Thema, das ich zu Beginn der Folge ja angesprochen habe. Wie kann man innere Bilder verändern? Respektive, es ist, wenn man es selber macht, eher schwer tatsächlich. Ja. Es geht darum, wie man ein inneres Bild wahrnimmt. Wie oft höre ich von trauernden Menschen, wenn ich mit ihnen in der Kommunikation bin? Also es kann durchaus sein, dass ich in TikTok eine Frage bekomme oder auf Instagram eine Frage bekomme oder am Telefon, wenn ich mit jemandem telefoniere oder real in einem Workshop oder in der Ausbildung, die ich gebe, mit Menschen arbeite, eben die Frage auftaucht, du Tom, sag mal, ich habe da vor 10 Jahren meine Oma verloren. Und als die Oma gestorben ist, das war so furchtbar für mich und ich krieg diese Bilder einfach nicht los. Ja? Das ist, was die meisten, die jetzt auch zuhören, wahrscheinlich auch irgendwo in irgendeiner Form kennen, dass auch ihr, du, irgendwelche Bilder im Kopf habt. Jetzt sind wir wieder beim Versprechen. Ich habe gelobt, ich gebe mir Mühe, das besser zu machen. Aber ab und zu stolpert meine Zunge einfach über bestimmte Worte. Nein, also es geht darum, dass wir wenn es darum geht, herauszufinden, wenn ich mich an einen Verlust erinnere. Bei den meisten Menschen sind es eben Bilder im Kopf, weil die meisten Menschen visuell unterwegs sind. Ja? Und diese inneren Bilder, wenn es um einen Verlust geht, dann geht es ja darum, dass das bildhafte Erinnerungen sind vom Tag des Verlustes, von der Stunde des Verlustes, von der Minute des Verlustes, von der Sekunde des Verlustes, in dem diese Bilder, also im ersten Schritt wahrgenommen werden. Das Gehirn speichert diese Bilder ratzfatz im Gehirn ab. Und logischerweise, alles, was die Augen sehen, die sind ja in der Regel immer offen, ne? Bis in der Nacht, wenn wir schlafen. Aber alles, was die Augen sehen, gerade wenn man eben frisch in einer Verlusterfahrung ist, das sind ja zigtausend Bilder, ja, die wir da im Gehirn abgespeichert bekommen, von unserem Gehirn. Und im Grunde sind es ja keine, Anführungsstrichen, schönen Bilder. Wenn wir beispielsweise im Krankenhaus bei jemandem sind, der im Sterben liegt, das Krankenhaus ruft an und sagt, bitte schnell komm, bei der Oma geht's zu Ende. Ne? Dann fährt man dann ins Krankenhaus. Jetzt hat man schon mal die Nachricht bekommen, stellt sich auf etwas Grausames ein. Ja? Man plant es ja schon. Und es ist auch ein logischer Vorgang, also bitte richtig verstehen. Aber man kommt dann ins Krankenhaus, man kommt in dieses Krankenzimmer, man sieht die Neonlampen, man sieht diese weißen Wände, man sieht das Sterile, Anführungsstrichen, und man sieht die Oma, wie sie verändert im Bett liegt. Man sieht, wie die Oma andere Atmung anfängt, whatever. All diese Dinge, die man dann sieht, das Gehirn speichert es umgehend ab und parallel haben wir auch eine bestimmte Emotion, also die dritte Art, wie wir denken. Ja? Wir haben bestimmte Emotionen, die wir da wahrnehmen. Man kommt ja dann auch in die Hilflosigkeit und man kommt sich ins Bewusstsein, oh, es ist bald soweit, die Oma wird jetzt bald sterben. Ja? Und diese Emotionen, die wir erleben, die mischen sich ja automatisch in diese Bilder mit rein. Das ist ja logisch, ja, von diesem Gesichtspunkt her. Und jetzt geht es darum, dass ihr versteht, dass das jetzt nicht nur frisch im Verlust stattfindet, sondern das ist ja über die ganze Zeit. Die ganzen folgenden Tage nach dem Verlust, Wochen nach dem Verlust. Diese Bilder, die wir im Zeitraum, während der Verlust stattfindet, egal in welcher Form, alles, was wir da sehen in diesem Zusammenhang, sind Bilder, die später als, ich möchte mich mal so ausdrücken, als Schrecken wahrgenommen werden. Ja? Was sich immer wieder durch die Aussage spiegelt, ich kriege diese Bilder einfach nicht los. Ich habe immer noch diese Bilder im Kopf. Ja? Menschen, die zum Beispiel Zeuge bei einem tödlichen Unfall werden. Menschen, die Zeuge werden, wenn sich jemand umbringt. Das sind furchtbare Situationen, furchtbare Begebenheiten. Und dennoch, Fakt ist, dass wir all das dann wahrnehmen, die Augen sehen es und diese Bilder werden gespeichert. Und da wird es ja nicht grundlegend Wissen, das wird uns ja in der Erziehungsphase nicht beigebracht, wie ein Gehirn funktioniert. Okay? So. Und wenn Menschen zu mir kommen, entweder in ein Coaching oder zum Workshop oder in die Ausbildung, dann führe ich die Menschen zunächst in einen völlig entspannten Zustand. Also keine Hypnose. Ja? Ich sage ja, Hypnose ist immer nur dann, wenn jemand sagt, ich will Hypnose. Ja? Also, aber dennoch ist es wichtig, damit man einfach mal in einen entspannten Zustand gelangt. Wenn ich jetzt selber in einem Zustand bin, in dem ich tief traurig bin, in dem der Schmerz scheinbar überall aktiv ist oder diese Hilflosigkeit und die Ohnmacht und alles aktiv ist, selber komme ich ja nicht in die Entspannung. Wie soll denn das funktionieren? Okay, wer Atemübungen beherrscht, der schafft es dann vielleicht, ja. Aber ja. Deswegen ist es ja meine Aufgabe als der Trauercoach, Menschen dabei zu unterstützen, damit sie ihre Bilder verändern können, den inneren Dialog der mit dem Schmerz einhergeht. Oder auch die Emotionen, die wir haben. Und wenn ich diese Menschen dann in einen bestimmten entspannten Zustand geführt habe, das setzt natürlich immer voraus, dass ich auch den Auftrag dazu habe. Also ich kann nur jemanden unterstützen, wenn zu mir jemand sagt, hilf mir. Ja? Meine Hauptfrage dazu ist ja auch, willst du es anders haben? Also wenn jemand in diesem Dauerschmerz ist, sagen wir mal, 7 Jahre im Dauerschmerz sich befindet und er wendet sich an mich, weil er sagt, Mensch, wie kriege ich denn die Bilder in meinem Kopf wieder los? Dann ist meine erste Frage, willst du es anders haben? Weil wenn die Frage kommt, ich will diese Bilder nicht mehr haben, dann habe ich keine Richtung, wo es hingehen soll. Ich muss ja wissen, was will er haben? Was will dieser Klient haben? Und die Frage, die ich dann in der Folgestelle an den Klienten, wenn er in einem entspannten Zustand sich dann befindet, ist die Frage, um wie viele Bilder geht es denn insgesamt? Ne? Das hört sich jetzt, wenn man hier so zuhört, dann hä, hat er jetzt einen Gaga-Vogel oder irgendwas. Aber tatsächlich in einem entspannten Zustand, du kannst gerne, wenn du mir jetzt zuhörst, für dich eine kleine Übung machen. Denn ich benutze jetzt genau den Klang der Stimme, den ich benutze, wenn ich mit jemand arbeite. Und gerne kannst du den Klang meiner Stimme dazu nutzen, dass du selbst mal in einen entspannten Zustand gehen kannst, indem du einfach nur auf den Klang meiner Stimme dich fokussierst, nur auf den Klang meiner Stimme, von dem Tausende von Menschen sagen, boah, wenn ich deine Stimme höre, boah, bin ich sofort in so einer Ruhe, in so einer Entspannung. Und darum geht es. Und wenn sich jemand in so einer Entspannung befindet, dann kann ich den Menschen fragen, sagen, wenn es um deinen Verlust geht, den du dort erlitten hast, unter dem du aktuell so leidest, ist es nur ein Bild oder sind es mehrere? Meistens tatsächlich sind es eher so 5, 6, 7 Bilder, manchmal 15, 18, manchmal nur 3. Aber so 6, 7 Bilder, würde ich sagen, ist so der Durchschnitt. Das ist die Erfahrung, die ich so gesammelt habe die letzten paar Jahre. Und wenn jemand einfach in diesem entspannten Zustand für sich rausfindet, beispielsweise, ja, es sind 3 Bilder, ja, dann hat dieser Klient das erste Mal in seinem Leben, und lass ihn mal 43 Jahre alt sein beispielsweise, das erste Mal in seinem Leben, wie er beginnt, etwas zu tun, was er noch nie zuvor getan hat, indem er feststellt, wow, man kann Bilder auf eine ganz andere Weise wahrnehmen, wie man das bisher so getan hat. Weil dann geht es nämlich darum, wie weit sind diese Bilder denn von der Nasenspitze in der Wahrnehmung, also nicht wirklich im Raum hier, das ist ja Schwachsinn, aber wie weit sind diese Bilder hier von der Nasenspitze denn in etwa entfernt, gefühlt in der Wahrnehmung? Ist es eher so 50 Zentimeter weg von der Nasenspitze, eher 30 oder 20 Zentimeter weg von der Nasenspitze oder eher 1, 2, 3, 4, 5 Meter in der Wahrnehmung? Und das Spannende ist, dass ein Gehirn, wie auch immer, das ist in der westlichen Kultur sehr verbreitet, dass ein Gehirn neurowissenschaftlich belegt, wenn es um negative Erfahrungen geht, die Bilder eher richtig groß abspeichert. Es nennt sich in meiner Fachsprache assoziiert. Assoziiert bedeutet, dass man selbst in diesem Bild noch drin ist, in diesem erinnerten Bild. Ja? Das Gehirn macht das tatsächlich so, warum auch immer. Unangenehme Erfahrungen speichert das Hirn assoziiert ab, also richtig große Bilder, in denen man, ich möchte sogar fast so weit gehen, sagen, man ist 3D ist man dann wirklich noch in diesem Bild irgendwie komplett drinne. Wenn man in diesem Bild jetzt runterschauen würde, dann würde man seine Beine selbst sehen, die Füße da unten. Man ist assoziiert, man ist mitten in diesem Bild. Und das Gehirn macht tatsächlich bei unangenehmen Erfahrungen das auf diese Weise. Spannenderweise, wenn es um angenehme Erfahrungen geht, ich sag mal, wenn das Kind zur Welt kommt oder die Hochzeit oder ein Jubiläum, ja, also 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, wo man Freude empfindet, das sind so angenehme Erfahrungen. Und spannenderweise hat die Neurowissenschaft herausgefunden, dass das Gehirn solche Bilder eher dissoziiert abspeichert. Das ist völlig faszinierend. Warum auch immer, das Gehirn macht es eigentlich genau umgekehrt, ne? Weil ein dissoziiertes Bild ist in der Wahrnehmung eher so 1, 2, 3, 4 Meter entfernt, das ist eher klein und man sieht sich selber in diesem Bild, das ist dissoziiert. Und wenn man ein Bild hat, das geht jetzt auch aus dieser Logik hervor und somit hast du auch jetzt ein neues Verständnis, herzlichen Glückwunsch. Wenn das ist dissoziiert ist, dieses Bild, man sieht sich selber drin, ist es ja rein logisch, dass dieses Bild sich nicht so intensiv anfühlen kann, als wenn es ganz nah dran ist und man ist noch mittendrin. Das Gehirn hätte lieber lernen sollen, das umgekehrt zu machen, dass unangenehme Erfahrungen eher dissoziiert und angenehme eher assoziiert sind. So, und jetzt kommen wir so allmählich in den Aufgabenbereich, den ich habe. Denn wenn es um Bilder geht oder auch Filme, das sind Bilder, die sich wie so ein Film abspielen, wo man die Szenerie, wo die Szenerie sich in Bewegtbildern immer ständig wiederholt. Es geht aber in der Hauptsache nicht darum, was man in diesem Bild sieht. Das erkläre ich diesen Menschen natürlich. Wenn sie mit mir sich im Coaching, im Workshop oder in der Ausbildung befinden, gebe ich den Leuten das ja mit auf den Weg. Es geht nicht um den Inhalt des Bildes. Und jetzt erweitern wir mal die neue Logik, das neue Verständnis. Die Art zu denken per Bild, das nennt sich Modalität, also die Modalität Bild. Und das Bild, wie das Gehirn das abgespeichert hat, sind bestimmte Strukturen. Das ist ein Prozess sozusagen. Was bedeutet, es gibt, das Bild ist aufgebaut durch verschiedene Submodalitäten, also Untermodalitäten. Ja? Und für mich ist immer interessant, wenn ich dann mit dem Klienten herausfinde, gemeinsam, dieses Bild, bei dem es gar nicht um den Inhalt geht, finde mal heraus, wie groß ist denn dieses Bild? Ist es eher so groß wie ein DIN A4? Eher so groß wie ein DIN A3? Eher vielleicht wie so eine Haustür, ein Garagentor? Es ist ja in der Wahrnehmung und in der Wahrnehmung hat Logik, wie wir sie kennen, aber gar keinen Platz mehr. Ja, das ist die Logik, die begrenzte menschliche Logik kann hier nicht mehr mithalten. Die Wahrnehmung ist phänomenal, wenn man sie eben auf diese Weise untersucht. Ja, also wie groß ist dieses Bild zum Beispiel? Die erste Submodalität, wie groß ist es? Die zweite Submodalität, Entfernung zur Nasenspitze. Ja? Ist es assoziiert, ist es dissoziiert, ist es 1 Meter, 2 Meter, 10 Zentimeter, 20 Zentimeter, gefühlt weg. Dann gibt es eine Submodalität, da geht es dann darum herauszufinden, ob dieses Bild zum Beispiel einen Rahmen hat. Ja, es geht nicht um den Inhalt, es geht darum, wie dieses Bild strukturiert ist. Ob das Bild einen Rahmen hat. Beim einen oder anderen Klienten ist es halt so, dass das Bild tatsächlich einen Rahmen hat. Warum auch immer, das Gehirn macht es halt dann so. Eine weitere Submodalität ist zum Beispiel die Frage, ist das Bild eher undeutlich, verschwommen oder ist es eher scharf? Oder ist dieses Bild zum Beispiel eher farbig? Oder eher schwarz-weiß? Ist es eher hell? Ist es eher dunkel? Und das sind diese Dinge, die ich mit dem Klienten insgesamt erfrage, sodass der Klient selber für sich Dinge feststellen kann und sagen, boah, krass, okay? Und sobald der Klient mir all diese Dinge gesagt hat, ich frage und der Klient antwortet, ganz einfach, während er einfach in seinem entspannten Zustand bleibt, das ist ja meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Klient im entspannten Zustand bleibt und ich ihn alles diese Dinge fragen kann. Es kommt ja nicht darauf an, was ich davon denke und ich davon halte oder eine Diagnose stelle oder sonst irgendwas. Es ist dem Klienten seine Welt hier drin. Ja? Da kann keine Diagnose oder sonst irgendwas, die für die Allgemeinheit gilt, für was jeder hat. Das ist völlig gaga. Wir sind Individuen und jeder Mensch hat sein eigenes Gehirn sozusagen und das Gehirn selbst konstruiert solche Bilder immer auf seine Weise als Prozess, als Modalität. Fakt ist jedenfalls, wenn ich rausgefunden habe, das machen wir mal ein Beispiel, der Klient hat geantwortet, das Bild selber, das ist riesig, das ist wie, also tatsächlich wie ein Garagentor von einer Doppelgarage so groß. Und ja, es fühlt sich an, als wenn ich da mitten noch drinne wäre. Okay. Und der Klient antwortet zum Beispiel, ja, das Bild hat einen Rahmen. Und ja, das Bild ist eher scharf gestaltet anstatt verschwommen. Es ist eher scharf und klar und deutlich. Und sagen wir mal, der Klient sagt, das Bild selber ist farbig, aber das sind so Pastelltöne. Also nicht leuchtend farbig, sondern einfach Farben. Ja, einfach farbig. Und das Bild ist trotz allem eher dunkel. So, wenn ich jetzt diese Angaben habe, dann kann ich den Klienten dadurch führen, um diesen Prozess, wie das Gehirn dieses Bild abgespeichert hat, nämlich in der Größe eines Garagentors gefühlt, mit einem Rahmen drumherum, mit Pastellfarben, eher klar und deutlich und eben eher dunkel. Und jetzt kann ich beginnen, mit den Klienten dabei zu unterstützen, dass er beginnt, diese sogenannten Submodalitäten zu verändern. Das bedeutet, ich habe die Information, dass es ein riesengroßes Bild ist und der Klient hat das Gefühl, er ist noch drin. Jetzt weiß ich erstmal, es ist assoziiert. Und wenn ich weiß, es ist assoziiert, ist meine Aufgabe für mich, dass ich dafür sorge, dass das Bild dissoziiert am Ende umprogrammiert ist im Gehirn. Weil dissoziiert weiter weg, dann ist es nicht so nah dran, fühlt sich es auch nicht so schlimm an. Es ist tatsächlich Fakt. Dann würde ich zum Beispiel, wenn der Klient sagt, es hat einen Rahmen, wie es in dem Beispiel jetzt gerade war, dann würde ich mit dem Klienten auf eine ganz spannende und also eher so Gedankenexperimentmäßig würde ich sagen, lass uns mal diesen Rahmen sprengen. Nimm mal 4 Böller vom Silvester, so China-Böller, steck die mal in die Ecken rein und bei 3 will ich mal, dass du einfach den Rahmen sprengst. Puh. Jetzt 2 Möglichkeiten. In den ganzen Jahrzehnten, in denen ich jetzt diese Veränderungen mache, entweder wird das Bild riesengroß, ja, und es geht automatisch ein paar Meter weiter weg in der Wahrnehmung, oder es wird plötzlich klein. Und wenn es kleiner wird, ist es auch dissoziiert, ganz automatisch. So. Und dann geht es nach wie vor darum, das Bild ist ja im Beispiel klar und deutlich scharf gestellt, das Bild mal verschwimmen zu lassen, um rauszufinden, wenn das Bild verschwommen ist, ob das dann in der Reaktion auf den Klienten, ob das sich dann angenehmer anfühlt oder unangenehmer. Also zu 99% ist es dann angenehmer, das Gegenteil zu schaffen. Die Pastellfarben, wenn es um die Farben geht, da unterstütze ich den Klienten dabei, 2 Dinge zu probieren. Wir machen es erstmal schwarz-weiß, um rauszufinden, ob, wenn das Bild in schwarz-weiß ist, ob das dann angenehmer ist oder unangenehmer. Meistens hilft es sehr und mehr, wenn man diese pastellfarbenen Töne, diese Farben, mal zum Leuchten bringt. Unabhängig der Inhalt, was im Bild zu sehen ist, spielt keine Rolle. Einfach nur die gesamte Struktur auf der Submodalität Farbe, diese Pastellfarben mal zum Leuchten zu bringen. Wie so ein Regenbogen, den man mal draußen sieht. Jeder von euch hat schon Regenbogen gesehen. Was für geile Farben der Natur. Und einfach so richtig diese Farben mal zum Strahlen zu bringen. Also zu 98% ist es tatsächlich so, dass es dann, sobald man es zum Strahlen bringt, wesentlich angenehmer auf einen wirkt. Ja? In der Reaktion. So. Und am Ende geht es darum, das Bild war ja im Beispiel eher dunkel, dass man das Bild mal heller werden lässt. Oder noch dunkler werden lässt. Ja, je nachdem, was für den Klienten eher angenehmer sich anfühlt. Und wenn alle diese Ebenen, wenn all diese Submodalitäten verändert sind, ja, dann ist es so, dass wir dann auch beginnen zu sagen, okay, wie groß ist denn das Bild jetzt? So, und dann sorgt man dafür, dass das Bild tatsächlich, also in dem Fall ich, unterstützt den Klienten dabei, dass der Klient selber, er muss es ja selber tun, ich habe keine magischen Fähigkeiten oder so, ja, aber ich unterstütze den Klienten dabei, dass er das Bild dann tatsächlich wegschieben kann von sich. Zum Test einfach mal 1 oder 2 Meter weiter weg und er soll es währenddessen kleiner werden lassen. Und dann wird der Klient ganz schnell merken, boah, das fühlt sich angenehmer an. Es ist tatsächlich so, ja. Das sind eine dieser Schritte, damit ich das Bild, wo man sich selber drin sieht, kleiner werden lassen, kleiner werden lassen, kleiner werden lassen, dissoziiert. Immer kleiner und kleiner. Ich habe manchmal Klienten, die schieben das Bild 50 Meter weiter weg in der Wahrnehmung. Dann ist es halt am Ende noch so klein. Hier, so, und? Macht ja nichts, ja. Aber es fühlt sich anders an. Jetzt könnte man natürlich, wenn man als Trauernder, der noch so ein bisschen kritisch damit umgeht und hört es und sagt, na ja, gut, jetzt habe ich das Bild von meinem Papa, der da gestorben ist und lass es kleiner werden, dann lasse ich den ja verschwinden. Nein, lässt du nicht. Was ist denn das für ein irrsinniger Gedanke? Es geht nur da, weil es geht nicht um den Inhalt in dem Bild. Es geht auf die Art, wie das Gehirn das Bild abgespeichert hat. Und wenn die Art, wie das Gehirn das Bild abgespeichert hat, dafür sorgt, dass du nach 7 Jahren immer noch in diesem Schmerz, du wachst auf, du gehst schlafen, du gehst arbeiten, du träumst und whatever, dann ist es Zeit dafür, dass du deinem Gehirn beibringst, das Bild mal so zu strukturieren, dass du wieder atmen kannst, dass du wieder Zugriff auf Leichtigkeit hast. Und warum solltest du den Verstorbenen vergessen? Was für ein Schwachsinn. Ich werde da immer wieder drauf angesprochen. Ich will nicht mit dir arbeiten, weil ich will ja nicht. Es gibt nur 2 Fragen. Entweder du willst Leichtigkeit haben, dass wenn du an diesen Verlust denkst, den du sowieso nicht verändern kannst, niemand kann das rückgängig machen, also hast du ja die Wahl zu sagen, wie willst du dich denn fühlen? Da kannst du 1000 Mal ums Eck kommen und sagen, ja, aber das ist doch so schlimm. Ja, das war es. Keine Frage, aber das ist schon 7 Jahre her in dem Beispiel. Du lebst jetzt, während ich mit dir rede, in der Gegenwart. Und wenn dein Gehirn jetzt in der Gegenwart Prozesse im Gehirn benutzt, die dafür sorgen, dass du den ganzen Tag mit Schmerz erlebst, spätestens dann, es ist deine Entscheidung, nicht meine. Nicht von deinem Nachbarn, nicht von deiner Frau, nicht von deinem Mann, von niemand. Es ist deine Entscheidung. Und wie ich es immer schön sage, wenn du andere Folgen von mir schon gehört hast, was würde denn der Verstorbene sagen? Er würde sagen, hey, leb dein Leben weiter. Lern wieder Spaß zu haben, hab wieder Freude. Mir geht es gut, dort, wo ich bin. Und es geht immer um das Gleiche. Sind wir bereit, bist du bereit, diesen Wunsch zu erfüllen? Und genau darum geht es, was ich dir gerade erklärt habe. Okay. Das war jetzt eine sehr, sehr, sehr lange Folge und ich danke dir für deine Geduld, dass du mir so lange zugehört hast. Ich habe ja gesprochen von meinen Coachings, die ich mit Trauernden mache, von meinen Workshops etc. Wenn du die Beschreibung hier in YouTube durchliest oder auch wenn du es auf Apple Podcasts anhörst oder auf Spotify anhörst, lies die Beschreibung durch. Da gibt es einige Links. Es gibt auch einen Link von einem kostenfreien Coaching, das ich anbiete, online. Klick da ruhig mal drauf, buch dir da einen Termin, mach dieses Online-Coaching mal durch und dann wirst du auch erst mitreden können. Weil in meinem Buch, das ich 2016 geschrieben habe, der Trauercoach, Neue Wege, ein ganzes Kapitel schreibe ich darüber, über dieses Bild, das ich gerade euch heute erklärt habe. Ja, und einen Link zum Buch gibt es auch hier in der Beschreibung. Also, lest ruhig die Beschreibung mal durch in Ruhe. Da hat es auch Notfallkontakt, weil es irgendwas ganz extrem wäre. Ansonsten würde ich dich bitten, wenn dir diese Folge gefallen hat und die anderen auch, abonniere diesen Kanal, aktiviere das Glöckchen, das ist auch wichtig, dann verpasst du keine neue Folge mehr. und du tust dir was Gutes, du tust mir was Gutes. Und Fragen kannst du jederzeit stellen. Wie gesagt, in der Beschreibung ist Notfallkontakt, da ist auch eine E-Mail dabei. Kannst mich direkt anschreiben, wenn du Fragen hast. Genau. So viel zum Thema. Und ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare zu dieser Folge. Und ich kann nur eins sagen, gehabt euch wohl. Leben endet. Liebe nie.